Liebe Gemeinde, bevor ich den Predigttext für den heutigen Sonntag Okuli lese, steht im 5. Kapitel des Epheserbriefs, möchte ich erst etwas über Ephesus, die christliche Gemeinde dort und den Brief sagen, damit wir dann den Predigttext besser verstehen. Ephesus war im Altertum eine der ältesten und größten Städte Kleinasiens. Es beherbergte einen großen Tempel, den Tempel der Artemis, und es war eins der 7 Weltwunder dieser Tempel. In der Antike lag die Stadt direkt am Meer und die Meeresstädte, da pulsierte das Leben, da war der Hafen, da handelte man Waren, da kamen Waren an, Tiere, und die waren meistens auch reich, deswegen konnte auch dort so ein prächtiger Tempel gebaut werden. Bei einer so großen Stadt, da tummelten sich nicht nur da die Menschen, sondern auch die unterschiedlichen Religionen, Weltanschauungen und die unterschiedlichen Philosophien. Eine verbindliche Norm gab es in dieser Stadt nicht. Jede und jeder baute sich sein eigenes Wertesystem nach seiner Religion und Weltanschauung zusammen. Damit ist vielleicht Ephesus in dem, was heute ist, vergleichbar. Die christliche Gemeinde von Ephesus. Sie war eine der ältesten christlichen Gemeinden überhaupt und sie geht auf die Verkündigung des Apollos zurück. Und Paulus hat die Gemeinde weiter aufgebaut, weil er kam auf seinem Rückweg der 2. Missionsreise, das war circa 52 nach Christus, dort in Ephesus vorbei und hat dort gepredigt. Er hat dort unter anderem Unwillen erzeugt, und zwar gerade den Unwillen der Händler von der Artemis. Die Artemis, das ist eine Göttin, die wird in der Regel dargestellt, ist hoch, riesig, groß und die wird mit mehreren Brüsten dargestellt. Das heißt, es ist ein Fruchtbarkeitskult und gerade diese Statuen konnte man dort kaufen. Und jetzt hat der Paulus dort gepredigt und immer wieder gepredigt und sein Einfluss nahm zu. Und je mehr der Einfluss, oder mit ihm der Einfluss des Christentums, der Einfluss von Jesus nahm zu, und je mehr dieser Einfluss zunahm, desto weniger haben die wahrscheinlich verkauft. Das heißt, diese kleine Statue, also ob groß oder klein, je nachdem wie viel einer Geld hatte, konnte er sich auch größere leisten. Auf jeden Fall, die verkauften sich nicht mehr so gut und da gab es Händel. Und der Paulus hat richtig Ärger gekriegt. Schon hier zeigt sich der Konflikt des Christentums eben mit dieser heidnischen Religion. Der Epheserbrief handelt von, man könnte sagen, 2 Themen. Das eine Thema ist die eine Kirche aus Juden und Heidenchristen. Und das andere Thema ist, wie sollen wir als Christen in dieser Welt leben? Wie soll das Evangelium unter uns Gestalt gewinnen? Was tut jemand, der vom Evangelium geprägt ist, und was tut er nicht? Darum erinnert der Paulus die Epheser an die Grundlage des christlichen Glaubens. Doch hören Sie besser selbst auf den Predigttext und mit welchen Worten der Paulus die Gemeinde zum Leben mit Christus motiviert. Ich lese Epheser 5, die Verse 1 bis 9. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von der Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habzucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiniger oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichtes lautet Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Herr segne dies, sein Wort an uns allen. Amen. Das sind harte Worte, die der Paulus hier zur christlichen Gemeinde von Ephesus schreibt. Wer dies hört, der kann ins Erschrecken, vielleicht auch über sich selbst kommen. Wer von uns hat nicht einmal schon das haben wollen, was jemand anderes gehört? Habgier, etwas haben wollen, was jemand anderes gehört. Wer von uns hat nicht schon mal gelästert oder leere Worte gebraucht? Wer hat nicht in Gedanken schon eine andere Frau oder einen anderen Mann angesehen und sich zu der Frau oder dem Mann hingezogen gefühlt? Jesus warnt in der Bergpredigt davor und sagt, wer eine Frau ansieht und sie begehrt, der hat mit ihrem Herzen schon Ehebruch vollzogen. Alle, die dies tun, was hier beschrieben ist, denen wird das Erbteil bei Christus abgesprochen. Man könnte nun mit Galater 5, 20 fortfolgende weitermachen, wo die Werke des Fleisches beschrieben sind, die da wären: Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen, Neid, Trunk und Fresssucht. Und dann sind wahrscheinlich die letzten hier auch in der Reihe aufzunehmen. Und dann kann man feststellen, niemand kommt ins Reich Gottes. Weil irgendwo ist doch jeder hier wahrscheinlich betroffen. Und wenn nicht, dann vielleicht von Lieblosigkeit oder von Ungerechtigkeit oder. Ist das die Absicht des Autors? Will der Paulus den Himmel leer machen? Will er der Gemeinde sagen, ja, ihr, die ihr das tut und denkt, eure Handlungen sind nicht in Ordnung, so kommt man nicht ins Reich Gottes? Eine wichtige Spur, wie wir den Text verstehen können, ist im Text selbst gegeben. Dort heißt, die solches tun, sind Götzendiener. Sie dienen anderen Göttern. Oder der Begriff Mitgenossen zeigt es auch an. Bei Mitgenossen, das ist jemand, mit dem lebe ich ganz in Gemeinschaft. Und Mitgenossen, das zeigt an, es geht nicht nur um ein einzelnes Fehlverhalten, dass mal was schief geht, sondern es geht um einen Lebensstil, dass ich das immer und immer wieder tue. Dass die Schuld in meinem Leben, die hier beschrieben ist, nicht mal daneben geht, sondern dass das eine Haltung ist, die das Leben durchzieht. Wir sollen nicht Mitgenossen sein derer, die lästern, die das von anderen begehren oder die sexuell unrein leben. Die Herausforderung der Christen in Ephesus ist, nicht anderen Göttern zu dienen und das tun, was die Heiden tun. Freilich werden hier in Ephesus darum auch sexuelle Praktiken angesprochen, die am Tempel der Artemis wohl gang und gäbe waren. Dort war Prostitution, Tempelprostitution üblich. In unserem Predigttext, unser Predigttext war in der frühen Kirche ein Text, der bei der Taufe ausgelegt wurde. Unser Text zeigt auf, was vor der Taufe war und was nun gilt. Ich lese, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Durch die Taufe wurden wir alle in den Leib Christi hineingetauft. Wir gehören nun zu Jesus. Wenn Jesus der König ist, dann sollen wir alle als Prinzessinnen und Prinzen leben. Wir sollen königliche Manieren an den Tag legen. Und wie bei den weltlichen Royals auch, hat man auf die, die königlich leben sollen, besonderes Augenmerk. Man schaut, was sie tut. Die Bibel beschreibt die königlichen Manieren in Galater 5 so: Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Die Kinder Gottes sollen sich vom Geist Gottes prägen lassen. Oder um es mit unserem Text zu sagen, so folgt nun Gottes Beispiel als geliebte Kinder und lebt in der Liebe. wie auch Christus uns geliebt hat und sich für sie und sich selbst für uns als gegeben als Opfer und Gabe Gott zu einem lieblichen Geruch. Denn ihr wart früher in der Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Wir sollen das leben, was Christus uns geschenkt hat. Wir sollen so leben, wie es sich für Heilige gehört. Sind wir wirklich Heilige? Und was heißt hier an dieser Stelle unseres Predigttextes Heiliges? Offenkundig sind wir keine Heiligen. Erst recht nicht, wenn jemand uns nach unserem Verhalten fragt. Denn unser Verhalten passt eben oft nicht zu dem Heiligsein. Und zwar weder was unser bisheriges, tatsächliches Verhalten angeht, noch was unser zukünftiges Verhalten angeht. Wir haben den Titel Heiliger nicht verdient und wir können ihn uns auch durch nichts verdienen. Aber Paulus nennt die Epheser und auch uns damit Heilige. Warum? Hat er sich etwa geirrt? Es steht hier im Text nicht, wenn ihr das alles nicht mehr tut, dann seid ihr Heilige, sondern es ist umgekehrt. Weil ihr Heilige seid, darum sollt ihr das nicht mehr tun. Oder anders gesagt, weil ihr Heilige seid, lebt auch als Heilige. Nichts kommt von unserem Handeln und Verhalten, alles aber kommt von der Liebe Gottes und Christi. Allein aufgrund dieses Handeln Gottes in Christus nennt uns der Epheserbrief Heilige. Übersetzen wir dieses für uns evangelisch etwas problematisches Wort Heilige genauer, dann sind wir Geheiligte. Wir sind in Christus Geheiligte. Unser Predigttext, der also zuerst bedrohlich geklungen hat und uns vor die Alternative gerettet oder verloren gestellt hat, also Himmel oder Hölle, ist in Wirklichkeit eine Liebeserklärung Gottes an uns. Seht doch, wie Gott euch geliebt hat und Christus für euch geopfert hat und lasst euch befreien aus der Selbstliebe. All die Laster, die hier beschrieben werden, haben ihren Kern in der Selbstliebe. Wer habsüchtig ist, hat nur sich selbst im Sinn. Wer Unzucht und Reinheit lebt, der hat nur die egoistische sexuelle Wunscherfüllung aus Selbstliebe im Sinn. Wer sich selbst liebt, ist ein Egoist und liebt nicht die Partnerin oder den Partner. Doch die Frage ist nun, woher kommt die Kraft, das zu leben, was Gott von uns will? Wie lebt man als Prinzessin und wie lebt man als Prinz? Wie lebt man als Geheiliger? Indem man sich immer wieder heiligt. Anders gesagt, Gott aussetzt. Wir können uns also nicht vornehmen, aus eigener Kraft zu lieben und zu leuchten und heilig zu werden. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Das ist angesagt im übertragenen Sinne. Die Prinzessin fällt hin, sie steht wieder auf, sie richtet das Krönchen und sie geht weiter. Hinfallen, wir werden schuldig, immer und immer wieder. Wir stehen auf, wir bekennen die Schuld bei Jesus. Krönchen richten, wir empfangen die Vergebung, weitergehen, wir bitten um seinen Geist und lassen ihn regieren. Hinfallen, schuldig werden. Mit dem rechnet Jesus jeden Tag bei uns. Woher ich das weiß, er hat es mir nicht gesagt. Aber wenn wir das Mustergebet des Vaterunser ernst nehmen, dann kommt nach der Bitte um das tägliche Brot, kommt unser tägliches Brot, gib uns heute. Und dann heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das macht ja nur einen Sinn, dieses Gebet als Mustergebet, das Jesus uns gegeben hat, wenn nach dieser täglichen Bitte ums Brot, das wir täglich empfangen sollen, Jesus auch damit rechnet, dass wir täglich die Sündenvergebung brauchen. Er rechnet ja damit, dass wir dieses Gebet täglich sprechen. Das heißt, Jesus erwartet nicht, dass wir heilig leben in dem Sinne, dass uns nichts mehr daneben geht, dass wir nicht schuldig werden. Jesus erwartet, dass wir schuldig werden. Aber er erwartet, dass wir diese Schuld bekennen und ihm geben. aufstehen, Jesus die Schuld bekennen. Das kann sein, das bricht unseren Stolz, weil wir es wieder nicht alleine schaffen. Vor allem wir Männer, wir wollen ja alles alleine schaffen. Männer fragen nicht nach dem Weg. Und wenn man sich wieder verfahren hat, also meine Frau nie, wenn wir unterwegs sind, meine Frau ist immer zuständig fürs Kartenlesen und ich sage ihm, das brauchen wir nicht, finden wir so, ja. Und immer wieder müssen wir ja danach einen Weg fragen und Männer fragen nicht so gern nach dem Weg. Ich zumindest. Vielleicht ist ihr Mann anders oder vielleicht sind ja andere Männer. Aber wer nicht gern nach dem Weg fragt, weil er alles selber richten will und alles selber in den Griff kriegen will, der braucht halt vielleicht auch dann der Herr Jesus nicht so. Und das wäre nicht so gut. Wir kriegen es eben nicht selber hin. Krönchen richten, Vergebung empfangen. Auch das ist oft schwieriger, als wir denken. Denn es gibt Schuld, die uns so stark belastet, dass wir nicht alleine damit fertig werden. Da kann man lebensmüde werden, weil man verzweifelt. Darum ist es gut, in einem solchen Falle sich von einer Schwester oder einem Bruder in Christus helfen zu lassen. Wie? Indem man die Schuld ausspricht und sich von der Frau, der Schwester oder dem Mann, dem Bruder, die Schuld stellvertretend vergeben zu lassen. Gott vergibt dir die Schuld. Das, was du bereust, vergibt er dir großzügig. Gott ist viel großzügiger wie mir. Und die Beichte, das ist eine große Hilfe dabei. Wenn man sich die Vergebung selbst nicht zusagen kann, man kann auch nicht selber das Abendmahl sich nehmen, man muss es empfangen. Weitergehen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen, den Heiligen Geist über unser Leben regieren zu lassen. Und wer jahrelang nur auf seine eigene Stimme gehört hat, für den ist es schwierig, auf die Stimme Gottes zu hören. Aber das ist Übung. Und auch dazu ist es hilfreich, andere Christen zu haben, Mitchristen, die sehen, was ich tue, wo ich auch mal ehrlich sein kann, wo ich sagen kann, mit was ich Schwierigkeiten habe. Das wird nicht hier im Gottesdienst der Fall sein, dass man auf Kanzel steht und da erzählt, was Sache ist. Das ist auch nicht nötig. Aber es gibt ja auch hier in Kirchberg viele kleine Gruppen, Hauskreise und andere Gruppen oder Freundschaften, Zweierschaften, Dreierschaften, wo man mal sagen kann, wo man Schwierigkeiten hat. Und es ist gut, wenn wir Christen ehrlich voneinander werden. Nicht vor der gesamten Gemeinde, aber im kleinen Kreis. Und wenn wir uns sagen, wo wir Schwierigkeiten haben und wo der andere dann für einen beten kann. Und sie können auch dem anderen dann die Hand auflegen. Sie können den Segen Christi zusprechen. Das dürfen wir. Sogar in der landeskirchlichen Arbeitshilfe, wo es um Segnen geht, steht ausdrücklich drin, dass jeder Vater und jede Mutter die Kinder segnen darf und so weiter. Also jeder Christ ist dazu berufen. Wird ausdrücklich festgehalten, sogar die Landeskirche weiß das. Sie können einander das Wort Gottes zusprechen. Und auch in Situationen, wo es schwierig ist, können sie dann drum beten und dem anderen die Hand auflegen auf die Schulter, wenn er es will oder auch so. Man muss nicht die Hand auflegen auf die Schulter, wenn das jemand nicht will, aber man kann es auch. Und segnend zusprechen. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir einander haben und dass wir einander ermahnen. Ich glaube, es braucht das, dass andere in mein Leben hineingucken und dass sie mir dann helfen, mit dem zurechtkommen, wo ich selber nicht zurechtkomme. Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Sie sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. So heißt es in Psalm 103. Gnade und Barmherzigkeit ist unsere Krone. Und diese Krone der Gnade und Barmherzigkeit, die Gott uns schenkt, die gilt über unserem ganzen Leben, egal was wir auch immer tun. Wir sollen nicht auf Dauer Gemeinschaft haben mit Menschen, die uns nicht gut tun oder besser gesagt, das tun, was sie tun. Das heißt nicht, dass man nicht zeugnishaft Kontakt haben kann, auch Freundschaften pflegen kann, aber es ist klar, an was wir uns ausrichten. Okkuli ist das Motto unseres Sonntags. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist eine Hilfe, wenn wir immer wieder unseren Blick auf Jesus richten und unseren Blick von ihm leiten lassen. Er liebt uns und er möchte uns die Liebe für alle Menschen schenken. Amen.